Nomen est omen, frei übersetzt, dein Name bestimmt deinen Charakter, sagt man manchmal. Also ich heiße Frank. Ich heiße Frank. Aus dem althochdeutschen Franco der Franke. Oder auch anders, aus dem Germanischen, und da bedeutet das Frank gleich frei und tapfer. Frei und tapfer. Frank und frei kommt daher. Ich habe mich stets meiner Freiheit in Christus gerühmt. Mit meiner Tapferkeit, da wusste ich, dass es nicht immer weit her ist, aber mit meiner Freiheit in Christus, da war ich immer sehr glücklich. Mit Anfang 40, jetzt bald 10 Jahre her, lernte ich dann 2 Dinge über mich. Dass nicht nur wenig Tapferkeit, sondern viel Angst in mir ist. Und dass meine Freiheit oft nur eine eingebildete ist und ich mir selbst und anderen wie ein Gefängnis sein kann. Und das war und ist zum Teil sehr deprimierend. Aber ich lerne auch mehr und mehr, dass meine Freiheit in Jesus eine ist, die zunehmen kann, die Jesus in mir mehr und mehr schaffen will. Mein Bewusstsein, woher meine echte Freiheit kommt, worin und wofür sie besteht, wird stärker. Ich lebe halt, und das bedeutet, dass nicht alles einfach ist. Wenn ich heute über Jesus als Spalter spreche, dann hat das auch damit zu tun, dass ich ihn in diesen letzten Jahren zunehmend als herausfordernd, ja schwierig erlebt habe und erlebe. Jesus lässt mich nicht einfach meinen gewohnten Trott beibehalten. Ich wünschte mich wohl öfter auf eine einsame Insel, frei von allen Erwartungen und Zwängen, auch von denen von Jesus. Aber die alte Wahrheit gilt ja, ich nehme mich überall selbst mit hin. Ich darf aber lernen, dass es wahr ist, dass Jesus auch jedes Mal schon da ist. Also, Jesus, der Spalter, er fordert mich heraus und ich hoffe, euch auch. Ich lese nochmal den Text, den Antje schon gelesen hat. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung und füge noch einen weiteren Text aus dem Matthäusevangelium hinzu. Zunächst Lukas 12, ab 51. Da sagt Jesus: Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein, wenn 5 Menschen unter einem Dach leben, werden sich 3 gegen 2 stellen und 2 gegen 3. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und in Matthäus 10, ab Vers 37, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Gehen wir das mal Vers für Vers durch. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Entzweiung. Das Wort Friede steht circa 100 Mal im Neuen Testament. Der Messias wird als Friedefürst angekündigt. Die Engel haben zur Geburt Jesu Frieden verkündet. In der Bergpredigt werden die Jünger Jesu als Friedensstifter glücklich gepriesen. Und Jesus selbst sagt in Johannes 14, er will uns Frieden schenken, wahren, wirklichen Frieden, den die Welt nicht kennt. Aber hier sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Entzweiung. Jetzt wäre es ja ein leichtes zu sagen, also Frieden steht 100 Mal im Neuen Testament und dieses Wort hier Entzweiung nur einmal. Also Schwamm drüber, übergehen wir das. Nee, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das steht ja da und es wird seinen Grund haben. Jesus scheint mehr als der holde Knabe im lockigen Haar zu sein. Er ist nicht nur ein sanfter, asexueller Jüngling, ein Frauenversteher und Sünderfreund. Er ist nicht nur ein Friedefürst, sondern auch ein Spalter, ein Schwertbringer. Was aber ist damit gemeint und was nicht? Von jetzt an wird es so sein, wenn 5 Menschen unter einem Dach leben, werden sich 3 gegen 2 stellen und 2 gegen 3. Der Vater wird sich gegen den Sohn stellen, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Wohlgemerkt, Jesus fordert nicht zur Spaltung auf, aber an ihm scheiden sich die Geister. Wenn Jesus spricht, dann entscheiden sich die einen für ihn und die anderen gegen ihn. Er fordert die Menschen heraus. Er war mehr ein Provokateur als ein Ruhekissen. Er bringt Ärger, wo man ihn ernst nimmt. Und tatsächlich ärgern sich viele von uns immer wieder über Jesus. Erstens ärgern sich die Reichen, und das sind die allermeisten von uns, weil wir Jesus in Verdacht haben, wir müssten abgeben und teilen. Zurzeit müssen wir uns nach und nach von unserem Bus verabschieden, den wir seit fast 20 Jahren fahren. Aber der Kauf eines neuen Autos macht mir richtig Bauchschmerzen. Besonders auch aufgrund der Frage, was denn angemessen ist für uns in Jesu Augen. Zweitens ärgern sich die, die Macht haben, weil Jesus die Machtlosen glücklich preist und nicht die Mächtigen. Drittens ärgern sich alle an Jesus, denen er nicht geholfen hat, die weiterhin leiden und krank sind und sterben. Viertens ärgern sich alle an Jesus, die mit seinem Wort für uns vom Kreuz tragen nicht einverstanden sind, die die Welt lieber durch ein schillerndes Prisma betrachten und das Christentum für lebensfeindlich halten. Und fünftens ärgern sich Kirchen, Gemeinden, christliche Werke an Jesus, weil dieser Jesus quersteht zu ihrem gemütlichen, institutionellen Festsitzen in den Macht- und Besitzstrukturen dieser Welt. Jesus lässt ihnen und auch uns hier als mittendrin Darmstadt keine Ruhe, wenn wir ihn ernst nehmen. Für alle ist Jesus eine Zumutung. Um sich ganz und wirklich nicht an Jesus zu ärgern, muss man sich verändern. Und das ist wohl das, was uns am meisten ärgert. Bei Matthäus konkretisiert Jesus, wie radikal er sich seine Nachfolge vorstellt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Viele denken, im Christentum steht die Familie über alles. Eines der größten Anliegen Jesu wäre es, die Familie zu schützen und stabilisieren. Auch ich denke oft so. Das mag ehrbar sein, dieser Gedanke, doch auf Jesus können wir uns da nicht berufen. Seine Stellung zur Familie war zumindest ambivalent, unberechenbar, eher kritisch. Warum eigentlich? Weil er weiß, welche Fesseln familiäre Bindungen bedeuten können. Wie einengend Traditionen und Elternliebe sein können. Wie viele Erwartungen von Eltern auf Kinder gelegt werden und wie erstickend diese Erwartungen sein können. Deshalb fordert er zur Distanz auf. Jesus ist wichtiger, dass jemand seine eigenen Entscheidungen fällt und lebt, als dass ein falscher Burgfriede herrscht. Ihm geht es darum, dass jeder in die Lage versetzt wird, sein eigenes Leben zu leben. Sozusagen frank und frei zu leben. Wie finde ich heraus, ob ich lebe oder gelebt werde? Kai Scheunemann gibt folgenden Hinweis. Die entscheidende Frage ist, kannst du dich abgrenzen oder bist du lieber böse auf Menschen, die Erwartungen an dich stellen? Zum Beispiel deine Eltern, deinen Chef, dein Partner, deine Clique, dein Pastor. Jeder darf ruhig Erwartungen an dich haben, aber es ist deine freie Entscheidung, wie weit du sie erfüllen möchtest. Manche sind lieber sauer auf andere, aber im Grunde genommen ärgern sie sich über sich selbst. Zitat Ende. Kannst du dich abgrenzen oder bist du lieber böse auf andere? Weiter im Text. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. An dieser Stelle bin ich ins Stocken geraten. Ich muss Jesus mehr lieben als meine Kids, als unsere 4 Söhne? Heißt das, ich soll im Zweifel mehr für meinen Arbeitgeber arbeiten und weniger Zeit für meine Kinder haben? Bedeutet es für mich, unseren Kids keine coolen Klamotten kaufen zu können, sondern nur bei C&A, bei Aldi, beim Discounter oder vom Flohmarkt, damit ich mehr spenden kann? Ich denke, die Versuchung für uns Eltern, unsere Kinder auf ein Podest zu stellen und sie so zu pampern, damit ihnen ja nichts Böses widerfährt, ist groß. Wie schnell sich unser Leben nur um das Wohl unserer Kinder dreht. Ja, sie sind uns natürlich auch anvertraut. Aber wenn wir uns dafür auf Jesus berufen, uns nur um unsere Kinder zu drehen, wird das Bild schnell schief. Er ist nicht Zuflucht, nicht Versteck vor dem Leben, sondern Anführer zum Leben. Das gilt für Kinder wie für Eltern. Jesus ist dort, wo das Leben ist. Nicht dort, wo man sich aus Angst vor dem Leben in fromme Regeln oder sichere Familienstrukturen flüchtet. Er stiftet uns an, das eigene Leben zu wagen, ohne ständig auf die Meinung der anderen zu achten. Jesus mehr zu lieben als seine Kinder bedeutet, die Kinder freizugeben, zu vertrauen, dass Jesus besser sich um sie kümmern kann, als wir es je könnten. Ja, das ist leichter gesagt und gebetet, weniger leicht gelebt. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Spätestens an dieser Stelle liegt es nahe zu sagen, okay Jesus, kein Deal, dann kommen wir nicht ins Geschäft, dann wird das nicht mit uns. Auf Kreuz tragen habe ich nun wirklich keinen Bock, irgendwann reicht's, dann bin ich halt deiner nicht wert. Ich muss an Jeremia denken, einen der alttestamentlichen Propheten, der dem Volk Gottes heftige Botschaften und Forderungen zu übermitteln hatte und daran mehr als einmal schier verzweifelt ist. Die Bibel, ja, auch Jesus, hat leider nicht nur Beruhigungs- und Liebesbotschaften. Dafür ist seine Liebe einfach zu aufrichtig. Als Frank, der Freie, möchte ich statt zu konfrontieren, lieber von einer einseitigen Freiheit der Kinder Gottes reden, die alles abmildert, alles relativiert und euch möglichst schöne Brücken zu Jesus baut. Bloß keine Leistung verlangen. Wir könnten uns ja überfordert fühlen. Aber das Ideal Jesu ist nicht der ausgeglichene und friedvolle Mensch. Er liebt Menschen, die das Risiko der Einseitigkeit eingehen und alles auf seine Karte setzen. Christsein ist keine langweilige Moral, bei der sich keiner überarbeiten soll. Es geht im Christsein nicht in erster Linie um Life-Work-Balance oder Life-Church-Balance. Es geht um diese abgedroschene Formulierung einer ganzheitlichen, radikalen Nachfolge Jesu. Wir würden Jesus gerne als Add-on als nettes Hilfsmittel in unser Leben integrieren. Nice to have, aber bitte nicht übertreiben. Ein wenig Jesus hier, ein wenig Jesus da in unserem Leben, das gibt ihm die richtige religiöse Würze. Aber die Schönheit und die Kraft des Glaubens, der Beziehung Gottes zu einem Menschen, des Menschen zu ihm, entfaltet sich nur in einer gewissen Radikalität. Vielleicht fragst du dich, warum du in deinem Glaubensleben nicht wirklich weiterkommst. Vielleicht liegt es daran, dass du Jesus in deinem Leben nicht über den Status eines Add-ons hinaus hast kommen lassen. Dass keinerlei echte Radikalität erkennbar ist, sondern immer Rückzug erfolgt, wenn es dazu kommen könnte. Der Text endet mit folgender Aussage: Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Dieser Vers steht am Ende des von mir ausgewählten Abschnitts. Er ordnet das Vorhergesagte ein. Er macht deutlich, warum nicht Familie, nicht unsere Eltern, unsere Kinder, noch nicht einmal wir selbst auf dem Thron unseres Lebens Platz nehmen sollen, sondern nur Jesus. Es geht nicht darum, dass Gott Chef sein möchte. Es geht nicht darum, dass Jesus eifersüchtig darüber wacht, dass er immer die Nummer eins unseres Lebens ist, dass wir die Hierarchie einhalten. Nein, es geht Jesus einzig und allein um eines, dass du Leben in Fülle hast. Es geht ihm auch in den Herausforderungen und Zuspitzungen seiner Aussagen um dein Glück, dass du dein Leben findest. Das schwer Aushaltbare ist aber, dass Jesu Weg zum Glück immer ein Umweg ist. Ich zitiere noch einmal Kai Scheunemann: Dein Glück, dein Leben findest du nicht, wenn du es auf dem direkten Weg versuchst, wenn du mit Vollgas auf dein Glück zuhältst. Dein Glück, dein Leben findest du nur über den Umweg des anderen. Zitat Ende. Der andere, das ist zuerst Jesus, dann aber auch unser Nächster. So können wir zum Beispiel Matthäus 25 lesen. Nur der kann sich selbst finden, der gründlich lernt, sich selbst hinten anzustellen. Sich selbst gewinnt man, wenn man von sich selbst absehen lernt und auf Gott, auf Christus und den Nächsten blickt. Glücklich, wer sich selbst im besten Sinne vergessen kann. Verliebt sein ist ja ein bisschen ähnlich. Wenn man 24 Stunden eines Tages nur im Sinn hat, dass der Geliebte, die Geliebte, ihr Glück, sein Glück findet. Und komischerweise ist das ungemein erfüllend für denjenigen, für diejenige. Und glücklich machen. Jesu Weg zum Glück ist immer ein Umweg. Ich komme zum Schluss. Jesus ist kein sanftes Kopfkissen, auf dem ich mich ausruhen kann. Ich kann Jesus nicht dazu missbrauchen, mein Leben zu rechtfertigen, meine Lebensweise zu bestätigen. Nein, er provoziert, er beunruhigt mich. Ja, er schenkt mir auf der einen Seite eine unerhörte Freiheit. Doch auf der anderen Seite fordert er mich heraus, immer wieder, dass die Freiheit nicht grenzenlos, nicht beliebig ist. Ich kann mich nie zufrieden geben mit meinem Leben und wie die oft heuchlerischen Pharisäer sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich alle Gebote erfüllt. Jesus sprengt meine Bilder vom Leben und von ihm immer wieder. Wir brauchen keine Angst vor diesen Bibelstellen haben, die wir nicht gleich verstehen. Ehrlichkeit mit der Radikalität Jesu bedeutet auch, wir verzichten darauf, solche Texte weich zu spülen. Wir stellen fest, dass diese Texte gelten und dass nur unser Herz oft nicht weit genug ist. Eben nicht heiß, sondern häufig nur lau brennt. Wir sollten die Texte dann nicht als Gesetz, sondern als Herausforderung lesen, sich immer wieder auf Gott einzulassen. Und natürlich bedeutet es, Jesus ganzheitlich radikal zu folgen, für jeden etwas anderes. Ein paar Gedanken, was es vielleicht für dich heute bedeuten könnte. Will er dich befreien aus emotionalen Verfilzungen deiner Familie? Will er dich davon befreien, von dem Urteil anderer abhängig zu sein, dem Urteil deines Chefs, deiner Clique zum Beispiel? Will er dich befreien von dem Leistungsdruck deiner Umgebung, dem sozialen Druck deiner Nachbarschaft oder von gutbürgerlichen Erwartungen deiner Familie? Will er dich von dir selbst befreien, von der Sorge, zu kurz zu kommen im Leben? Will er, dass du ihm radikaler folgst? Merke, die Schönheit und Kraft des Glaubens entfaltet sich nicht als Add-on, als schmückendes Beiwerk unseres Lebens. Sie entfaltet sich nur in einer gewissen, aber ganzheitlichen Radikalität. Amen.